Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Famous for their iconic Humboldt fog, inspired by the misty Humboldt County coastline, Cypress Grove has been a cornerstone of American cheese for over 40 years. Their range of fresh, soft-ripened, and aged goat cheeses promises an unforgettable experience. Proudly crafted in Arcata, California, where the redwoods meet the Pacific Ocean, Cypress Grove cheeses are available nationwide at specialty retailers. Discover their cheeses, serving tips, and even order online at cypressgrovecheese.com. Perfect for any occasion or as a gift. There's nothing like that Humboldt fog feeling.
Click and Rush Episode 5. Ich bin @ulihebel auf X, Instagram, auf TikTok und auf dem anderen Käse, auf dem ich nie irgendwas poste, namens Blue Sky. Sky Blue, jetzt habe ich schon vergessen.
Du weißt es jedes Mal wieder nicht. Das ist ja auch dann der Running Gag geworden. Ich bin @joachimhebel, genau auf denselben Kanälen wie Uli verfügbar. Und ich stelle jetzt einfach mal die Frage, die ja Markus Lanz immer an Richard David Precht stellt. Wo erwische ich dich gerade, Uli? Ich finde, wir müssen ein bisschen familiärer werden, so heimeliger.
Ja, ich bin am Esstisch bei uns. Da liegen noch die Socken meiner Tochter rum. Warum auch immer, keine Ahnung.
Sehr gut, das ist die wichtigste Information. die wird die Leute mit Sicherheit durch die Woche bringen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, so ist doch gut.
Okay, willst du mich nicht fragen, wo du mich erwischt?
Ich weiß es ja, ich kann es mir vorstellen, du darfst es gerne erzählen.
Ich sitze am Schreibtisch mit einer...
Ah, okay, das ist aber neu, oder?
Mit einer Kaffeetasse. Nein, am Laptop ist immer am Schreibtisch.
Okay, ja.
Ich schaue aus dem Fenster raus und sehe ein Gerüst, weil die Gerüstbauer da noch immer sind.
Ich hab vom doppelten Premier League Einsatz noch nicht mal mein Zeugs weggeräumt vom Schreibtisch, deswegen ist das nicht möglich, ich habe jetzt auch keinen Bock. Deswegen machen wir das jetzt so.
Absolut. Let's get it on. Wir haben Themen zu besprechen, glaube ich.
Ja, glaube ich auch. Vielleicht aber bevor das passiert, bevor wir reingehen in die ganz normale, so nenne ich es jetzt einfach mal, wöchentliche Ausgabe mit dem Blick auf das Sportliche, sei euch das mitgegeben, in der Hoffnung, dass auch wirklich alles klappt. Wir haben die Zusage, wir haben eigentlich auch den Termin ausgemacht, wir haben eigentlich auch schon soweit alles technisch geklärt, aber es gibt immer ein Aber, man weiß nie im Profifußball, was noch passieren könnte, das ist so die Floskel, die dann vorankommen muss. Trotzdem haben wir für Donnerstag Fabian Scher zugesagt bekommen, wir hoffen, dass wir das dann auch im Laufe des Abends, das ist wird am Nachmittag aufgezeichnet, am späten Nachmittag englischer Zeit aufgezeichnet, haben Fabian Scher zu Gast im Podcast, der ansonsten nicht viel spricht, aber er hat sich Click and Rush zu Gemüte geführt und entschieden, das wäre was für ihn und hat nur geschrieben, ja, das können wir so machen. Das heißt, wir begrüßen Fabian Scher von Newcastle United bei uns. Gibt es ein paar, glaube ich, ganz interessante Themen, was ihn persönlich betrifft. Auch noch ein paar biografische Dinge, die ihn betreffen, auch in seiner Newcastle-Zeit. Der war ja schon so gut wie weg und ist jetzt wieder da und stammspieleriger denn je. Mit dem werden wir sprechen können. Könnt ihr auch schon mal vorab sagen, wie ihr sowas findet. Also ihr solltet das logischerweise einschalten, weil sonst machen wir es einfach nicht mehr, wenn ihr keinen Bock drauf habt. Aber sagt uns gerne, ob ihr auf sowas Lust habt, auch mal Spieler zu hören. Ja, und dann haben wir den quasi nur für uns. Manchmal haben wir ja schon das ein oder andere Interview so, dass dann auch einfach nochmal verwertet wurde für Fernsehen oder das irgendwie in so einem sogenannten Pool-Interview stattgefunden hat, wo wir dann die Ausschnitte dann ja hier reingeschnitten hatten, aber in dem Fall haben wir ihn komplett für uns und wir können ein wirkliches Gespräch mit ihm führen. Da freue ich mich sehr drauf und ich hoffe, ihr auch.
Ihr dürft auch, wenn ihr wollt, uns gerne Fragen schicken. Wenn ihr sagt, ihr habt irgendwie eine Frage, könnt ihr natürlich jetzt nicht jeden reinnehmen, aber wenn ihr zum Beispiel eine Frage habt, wo wir auch sagen, hey, die ist echt clever, vielleicht hilft das was. Also könnt ihr uns gerne schreiben, wenn ihr irgendwas wissen wolltet, schon immer von ihm. Wir hoffen, dass wir schaffen. Vielleicht dürfen wir auch nicht alle stellen, wir werden sehen, aber gerne melden.
Ja, bislang ist er sehr entspannt, wirkt sehr entspannt. Genau, das wird dann, wie gesagt, hoffentlich im Laufe des Donnerstagsabends kommen, wenn alles technisch soweit läuft, oder aber dann spätestens am Freitag und das gibt es dann als Zusatz obendrauf. Jetzt gehen wir aber natürlich in den Spieltag, den wir so hatten und vielleicht fangen wir mal an Machen wir es heute mal anders. Gehen wir mal von der sportlichen Seite her und machen dann den Schlagzeilen-Talk später. Da habe ich nämlich jetzt einfach keinen Bock drauf. Deswegen lass uns doch vielleicht einfach mit dem Spiel wahrscheinlich anfangen. Am Sonntag, ich meine, es gab ja nur zwei, deswegen ist es relativ einfach erzählt, aber dem Spiel am Sonntag war natürlich das North London Derby, das Arsenal am Ende mit 1-0 gewonnen hat. Ich konnte mir nur passagenweise was ansehen und die Passagen sind nicht so besonders groß ausgefallen, aber du hast es ja gesehen.
Ja, hast auch nicht so viel versäumt. Nee, Tottenham hat es echt über weite Strecken sehr, sehr gut gemacht. Gerade so was Ballbesitz betrifft, auch Dominanz auszustrahlen, klingt immer so, da schwingt ja immer mit, dass man es dann auch umsetzen kann oder beziehungsweise ummünzen kann. Und das war halt nicht der Fall. Also sie sind gut in die Räume gekommen, eigentlich dann bis an den Strafraum ran, sind sie gut durchgekommen, hatten auch viele Schussversuche, wurden aber eigentlich fast alle geblockt. Ich kann mich an die Solanke-Chance zum Beispiel erinnern, wo man wirklich dachte, jetzt kracht's gleich. Ich schaue es mir gerade nochmal an. Wer Ballbesitz? 64%. Tottenham hat allgemein übrigens den meisten Ballbesitz in dieser Saison. Dann haben sie wirklich 15 Chancen gehabt, 15 Schüsse. Arsenal hat 7 gehabt, aber dann kommt die Kategorie drüber. Großchancen hatte Arsenal, hat 2 und Tottenham gar keine. Und das, glaube ich, erklärt es eigentlich ganz gut. Sie haben sich wirklich gut durchgespielt. Ich hatte wirklich das Gefühl, versuchen Legostein auf Legostein zu bauen. Frage ist nur, setzen sie sich durch? Ich hatte dann irgendwann schon das Gefühl, dass es klappen könnte. Dann wiederum irgendwann mit der Zeit dachte ich, ich glaube nicht mehr. Nur ich habe mir die Frage gestellt, was kann es bei Arsenal sein? Und die Antwort haben wir bekommen, wie immer. Es war am Ende eine Standardsituation. Eine Ecke, die herausragend getreten war. Also wirklich, Bukayo Saka war es, als der den reingetreten hat, dachte ich mir schon so, die ist gut. Und genau da kommt genau auf, weil die scharf war, genau in diesen Fünferraum rein. Da stand auch keiner und Gabriel steigt hoch. Und der Kopfball ist ja Wahnsinn. Der zerfetzt ja fast das Netz. Also es war wirklich herausragend. Und an dieser Stelle, glaube ich, Trainer des Jahres, wenn es wirklich Kalenderjahr ist, glaube ich, wäre Nicolas Jouvert, der Standardtrainer der Gunners. Was der da immer wieder leistet oder was da geleistet worden ist in den letzten Jahren, um das dann so hinzubekommen, ist sehr beeindruckend. Wie gesagt, also kurz zusammengefasst, Tottenham war ja optisch überlegen, aber nicht die bessere Mannschaft am Ende, weil die hat das Spiel gewonnen, das finde ich auch. Also individuell gab es jetzt keinen, der irgendwie super schlecht war. Es gab sogar Spieler wie Jurrien Timber, der war gestern ein absolutes Monster, also wirklich unfassbar. Ja, also das war wirklich genial, was der gemacht hat. David Raya war gestern auch wirklich sehr, sehr gut, finde ich. Gabriel sowieso, der war gestern auch brutal vorne wie hinten. Und alle waren eigentlich ordentlich, deswegen, das ist total okay so, und dass sie auch gewonnen haben, ist genauso. Tottenham hat sich einfach nicht belohnt und das war ein bisschen, ich finde auch, das heißt naiv, aber sie haben einfach nicht die Idee gehabt, wie sie im Strafraum dann zu Chancen kommen können. Und das war bei Arsenal dann halt bei den wenigen Angriffen, die sie hatten, sofort zu sehen, dass da dann mehr Zug drin ist und mehr Qualität drin ist, um dann einfach auch mal was aufzubrechen. Und das macht den Unterschied und dann haben sie im Endeffekt gewonnen. Ja, und das am Ende dann auch, finde ich, wenn auch nur leicht, aber sie haben verdient gewonnen.
Ja, das Erstaunliche bei Arsenal war ja, deswegen habe ich einfach mal reingeschaut, wie die Grundordnung aussehen würde und wie sie es überhaupt aufstellen, weil ja Ødegaard fehlen wird und mit hoher Wahrscheinlichkeit dann auch in runden zwei Wochen dann gegen
Rice
gegen
ja auch
City
weg.
Fehlen wird.
Rice auch weg.
Rice gesperrt, ja. Genau. Und deswegen war die Frage, wie machen sie es und wie gehen sie es an? Und das muss ich sagen, das ist das, warum ich Arsenal so hoch einstufe. Ich weiß auch inzwischen, die Kommentare, die kriegen wir auch manchmal mit Erwähnung und so weiter. Wir sind nur noch Arsenal-Fanboys und bla bla bla. Aber du wirst ja nicht, also du machst ja nicht einen Podcast und sagst, die sind gut, wenn sie nicht gut sind. Ihr habt ja alle Augen im Schädel und schaut ihr die Spiele auch und ihr wisst, dass das gut ist. Und warum habe ich die so hoch in der Rangliste? Genau aus dem Grund, weil Mikel Arteta hat einen guten Ausbilder gehabt und man sieht, dass er den hatte, weil er kriegt Lösungen hin. Dann machen sie halt ein 4-4-2 und sind ja aber, also das ist ein defensiverer Ansatz auf den ersten Blick, aber dieser defensive Ansatz ist offensiv ausgeführt. Also all die Sequenzen, die ich gesehen habe, da pressen die wie gestört drauf. Ab Abstoß, dann aber sofort auch wieder in den Momenten beim Aufbau. Also es ist nicht so, dass die sich rein zurückziehen, sondern die haben Tottenham krass gestresst. Jorginho, der wohl eine etwas andere Positionierung gehabt hat, das habe ich allerdings nur gelesen, das kann ich nicht verifizieren, im Aufbau, dass der gar nicht oft mit dabei war, sondern direkt nach vorne gegangen ist, weil der eben auch sowas wie eine Position hatte hinterhalb des Pressings. So, und da, mit einer Formation, die, also auch im Übrigen auf der Bank, wenn man sich das anschaut, das ist nicht besonders breit gewesen, trotzdem dann einen solchen Sieg rauszugrinden, das ist anders geworden in den letzten Jahren. Und das muss man doch positiv bemerken dürfen. Also das hätten die gnadenlos verloren und das wäre der Moment gewesen, in dem wir schon gesagt haben, Glückwunsch zur Meisterschaft Manchester City. Kann sein, dass wir auch so zu der Conclusio kommen, so wie das da im Moment bei denen aussieht, aber das ist das, warum ich Arsenal hoch bewerte, weil Arteta Lösungen findet und ich finde noch nicht mal, dass ich habe nicht solche Ängste, wie ich sonst gehabt hätte, auch wenn da jetzt im Moment halt diese zwei schon äußerst wichtigen Spieler fehlen.
Ja, mein, das ist halt genau der Punkt. Also im Grunde genommen muss man schon sagen, da, wie du es eben sagst, dass ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, wenn ich die beiden Mannschaften dann gegenüberstelle, dass Arsenal die Mannschaft ist, die weniger effizient sein würde oder die es einfach nicht weniger gewuppt bekommen würde, so den, der ich weniger vertraue, sondern es ist Tottenham. Noch, muss man ganz klar sagen. Das heißt, Arsenal ist da schon zu einem Schritt gekommen. Ich hatte dann schon irgendwie das Gefühl, den kann man vertrauen heute. Das wirkt irgendwie so, ja, wir ziehen uns zurück, ist ja auch übertrieben, aber ja, du weißt ja auch, warum du es tust. Tottenham hat große Probleme, einfach zu Chancen zu kommen im Strafraum. Es ist einfach so. Sie haben große Probleme, zu Chancen zu kommen, wenn der Gegner tief steht. Und dann einfach zu der Konklusion zu kommen, wir überladen einfach den Strafraum so gnadenlos, dass die da einfach nicht durchkommen. Das ist ein Risiko, weil wir uns zurückziehen und wir haben dann einen langen Weg zum Tor. Aber wir kriegen das hin, weil wir haben zwei, drei Aktionen, da haben wir mehr Qualität als die und machen das dann. Wir haben einfach momentan nicht das Personal, so wie wir es normalerweise hätten, dass wir sagen, wir diktieren heute das Spiel. Wir nehmen so einen Mittelweg. Finde ich eigentlich sogar sehr, sehr clever. Dann auch, wie sie es gemacht haben, war sehr, sehr clever und am Ende hat Mikel Hitter recht behalten. Sie haben das Spiel gewonnen. Deswegen kannst du, also das ist so ein Spiel, da wirst du am Ende, wenn du das jetzt wieder unentschieden gespielt hättest zum Beispiel oder verloren hättest, dann glaube ich, hätten alle gesagt, das darfst du halt einfach nicht. Du kannst nicht jetzt um diese Zeit schon dir zwei so Ausrutscher erlauben. Das hast du jetzt Gott sei Dank nicht getan, aus Arsenals Sicht. Damit sie oben dran bleiben können. Dementsprechend, für Tottenham ist halt bitter, weil es für die logischerweise jetzt halt genau das ist. Die haben jetzt so früh schon Probleme und jetzt kannst du natürlich sagen, jetzt wird es dann schon schwer, da was aufzuholen. Das heißt, für Arsenal war das absolut überlebensnotwendig, dieses Spiel zu gewinnen. Ganz einfach. Tottenham hat nur einen Sieg bis jetzt aus den ersten vier Spielen. Das ist natürlich dann schon wenig und egal, wie es dann zustande gekommen ist. Und auch wenn die Gegner Newcastle und Arsenal hießen, gegen die sie verloren haben, trotzdem, das Vertrauen schwindet natürlich und logischerweise damit auch schon die Chance auf die Saison, jetzt irgendwie über die Meisterschaft zu reden. Das ist, glaube ich, das sehen wir jetzt schon. Und das zeigt ja schon, wie krass die Premier League ist, dass wir nach vier Spielen sagen, die dürfen sich nichts erlauben, weil du weißt, wie City marschiert. Und das ist das große Ding. Und das ist auch der nächste Punkt, zu dem ich komme. Wenn ihr bis jetzt sagt, der Arsenal-Fanboys und die werden und so weiter und so fort. Ich habe City am Wochenende gehabt und die waren die ersten 10 Minuten, können wir auch noch drüber sprechen, die ersten 10, 15 Minuten nicht gut und hätten 0-3 in Rückstand geraten können. Ab dann war es wieder sehr, sehr gut. Arsenal in dieser Verfassung, nett, alles okay. Respekt, du warst klüger als Tottenham, okay. Aber es geht nächsten Sonntag gegen City. Und das ist das Spiel der Spiele. Und da bin ich gespannt, ob Arsenal es auch kann. Und wenn ich ehrlich sein darf, das glaube ich nicht. Das habe ich auch gestern getwittert. Gegen City haben sie so, das war ein Austarieren von was haben wir und was haben wir nicht. Das wird gegen City nicht reichen. Sondern gegen City brauchst du Top-Arsenal, damit du Top-City schlagen kannst. Und ich weiß nicht, ob sie das jetzt schon sein können. Auch qua der Spieler, die fehlen.
Ja, also Mir geht's halt genau aus dem Grund genauso. Und ich möchte auch nochmal anmerken, bei Tottenham, das ist ja das Lustige dran. Also, ein Postecoglou hat ja, also ich finde schon, dass der immer jetzt inzwischen leichter zu verstimmen wirkt. Der hat ja auch seinen Satz schon mal abgeändert von, in der Regel gewinne ich in der zweiten Saison Dinge. Und trotzdem schauen die nicht schlecht aus. Das ist ja das Erstaunliche. Also, das ist jetzt nicht so, dass ich bei Tottenham Angst hätte. Das Leicester-Spiel müssen die sowas von gewinnen. Vor der Länderspielpause, ja, war es auch in eine Richtung, wo ich denke, ja, das hätten sie ja auch gewinnen müssen. Und was war der Sieg?
4-0 gegen Everton. Gegen
Everton, genau, gegen den Low Block, wo sie mir ausgezeichnet gefallen haben. Also es ist jetzt nicht so, auch gegen Leicester im Übrigen ist die erste Hälfte echt gut. Also da haben sie dann hinten raus ein bisschen nachgelassen. Jetzt auch nicht so. Von daher ist der Sieg für Arsenal schon ein guter, ein wichtiger, ein großer, würde ich fast sogar sagen. Und das ist halt auch der Grund, warum man die, glaube ich, so einordnen muss, wie man sie einordnet. Aber ja, ist sowieso so, dass dann Dinge sich verselbstständigen. So ist dem einfach.
Ja.
Schauen wir vielleicht auf den Samstag, da waren wir beide ja jeweils doppelt im Einsatz, insofern passt auch ganz gut, dass es Click and Rush in dieser Woche doppelt gibt, weil einmal ist ja langweilig, das können ja alle, sondern zweimal hintereinander ist schon immer irgendwie erstaunlich, das so zu machen und was man dann doch irgendwie aber trotzdem mitkriegt und wie vor allen Dingen die Vorbereitung dann an solchen Tagen lauten. Du hast ja losgelegt mit Southampton gegen Manchester United und vielleicht weben wir es einfach geschickt ein. Da gab es ja ein Thema und es gab einen Torschützen, der getroffen hat bei einem insgesamt, ich würde mal sagen, relativ unangegriffenen 0-3.
Mhm. Ja, also um kurz aufs Spiel einzugehen, es war einfach, also ich hab das ja in der Vorschau schon gesagt, dass ich glaube, dass Southampton das neue Burnley ist. Das hat dann auch ein User übernommen und getwittert, als wäre, also quasi als Zitat, also nicht als Zitat ausgewiesen, aber ich glaube, der Gedanke kommt daher und ich glaube, dass ich da, das ist einer meiner seltenen Geniestreiche gewesen. Ich glaube, dass das genauso ist. Und genau sieht's auch aus. Die waren die erste Viertelstunde schon gut, haben Druck ausgeübt. Gerade Dibbling auf der rechten Seite, der immer wieder draufgelaufen ist und auch große Probleme da beschert hat. Nur, man muss dann halt einfach sagen, sie sind überhaupt nicht effizient, vorne wie hinten, sie spielen hinten raus, machen Fehler. Das ist nett, die Anlage ist nett und die Spieler könnten wahrscheinlich in der Championship, wenn die das machen würden, dann würden die alle über den Haufen spielen. Aber es reicht in der Premier League einfach nicht. Und wenn du so viele Fehler machst und wenn du vorne überhaupt keine Effizienz aufs Feld bekommst, dann wirst du das Spiel nicht gewinnen. Und United hat das dann einfach sehr, sehr konsequent zu Ende gespielt und auch gut zu Ende gespielt. Matthias de Ligt, der ja kritisiert worden ist für einen schwachen Länderspielauftritt gegen die deutsche Nationalmannschaft, da er sogar ausgewechselt worden ist, mit einem herausragenden Spiel, vorne wie hinten, hinten Klärungen ohne Ende, vorne macht er das Tor, der war wirklich brutal und sehr, 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 sehr wichtig, war eins der besten Spiele eines Innenverteidigers in der noch jungen Saison und deswegen Hut ab vor ihm und United hat einfach ganz klar gewonnen. Dann kommen wir zu Marcus Rashford, der wieder getroffen hat, nach, glaube ich, 12 Spielen, ein halbes Jahr, der hat es nicht getroffen. Gut, da war natürlich auch eine Sommerpause dazwischen, aber trotzdem. Und der, ja, verhältnismäßig ruhig dann gejubelt hat. Warum? Ich habe es im Spiel auch erklärt. Er hat sich zu Wort gemeldet in einem Interview vor dem Spiel und meinte, dass das, was die Experten momentan mit ihm da veranstalten, wie er kritisiert wird, hat längst eine Grenze überschritten. Das sei beyond unfair, hat er gesagt, also so quasi längst über die Unfairness hinaus so quasi, also über die Fairness hinaus, so ist es sehr, sehr unfair, was gemacht wird und jetzt wird es dann schon auch heftig, es sei fast schon Mobbing, was mit ihm da gemacht wird. Jetzt frage ich dich natürlich, Uli, siehst du das genauso oder übertreibt er da?
Ja, übertreibt maßlos, würde ich sagen, weil, also bei allem Respekt, aber er ist dann dafür zu haben, wenn er Topverdiener wird und das Team anführen soll und hat es sehr, sehr gerne in der vorletzten Saison genommen, dass er das neue Gesicht von Manchester ist und wollte ja auch, und das geht ja dann auch damit einher, eine Art von Führungsrolle haben, und wenn du diese bei Manchester United inne hast, als auch die des Top-Torschützen, des wichtigsten Offensivspielers, dann stehst du nur mal im Blickpunkt, so ist es. Das ist die größte Soap-Opera des Landes, das wissen alle, und besonderer Fokus ist immer auf Manchester United und insbesondere auch dann, wenn es nicht läuft. Und es gibt aus meiner Sicht absolut begründete Vorwürfe gegen ihn innerhalb des Spiels, habe ich ja immer wieder gesagt, der ist mir defensiv, der ist stinkfaul und das hat nichts mit, also auf der einen Seite ja, sehe ich schon auch, vielleicht versteht er gewisse Dinge nicht so gut, also hat keinen so einen Defensiv-Sinn oder Instinkt, ja, meinetwegen. Auf der anderen Seite gibt es Dinge, die kann man auch machen, wenn man einfach nur die Bereitschaft dafür hat. Und die hat er nicht und das muss er sich aus meiner Sicht gefallen lassen. Plus diese ganzen Eskapaden, die es ja auch in der letzten Saison gab, zu einfach denkbar saudämlichen Zeitpunkten, wo du dann einfach mal schnell entscheidest, nur dann gehe ich halt abends nochmal aus, macht ja nichts und das ist jetzt auch nicht einmal. Dann gab es ja in der Saison davor, das ist dann weggewischt worden, weil er halt dann wieder getroffen hat, diese Nummer, wo er zu spät kam und so weiter. Und das sind Dinge, und das sagen ja auch die Manchester United-Legenden, und sie sagen es zu Recht, weil sie noch diesen alten Geist drinnen haben, das geht halt nicht. Und bei aller Liebe, das muss drin sein, dass wir darüber sprechen. Und die einfachste Antwort, die Marcus Rashford geben kann, ist Leistung. Und ich möchte nur noch mal daran erinnern, als er hat nichts mit Fußball zu tun, aber diese fantastischen Dinge auf den Weg gebracht hat, wo er dann ja Ehrendoktorwürden bekommen hat für Kinder aus ärmlicheren Verhältnissen, für Pausenessen für Kinder und so weiter. Da hat man ihn gefeiert und da war es dann kein Mobbing. Also das ist mir zu einfach und da bin ich nicht dabei und da macht er sich's zu leicht. Und ihr habt ja vielleicht Tobi Schweinsteiger gehört bei dem Spiel gegen Brighton, da war er ja als Experte bei uns dabei und hat ein wenig auch erzählt aus dem Trainingslager, in dem er ja mit dabei sein durfte und hat dann gesagt, da gebe ich jetzt nur das wieder, was Tobi auch sagt, ist ein eigener Charakter. Da habe ich gefragt, was heißt das denn? Und sag, ja, schon sensibel auf eine Weise, und aber dann macht er auch relativ schnell zu und ist dann nicht mehr offen für Feedback, also weder positiv noch negativ, sondern macht dann irgendwie einfach sein eigenes Ding und ist dann nur bei sich und du kriegst den halt nicht mehr aufgerichtet. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, was ist deine Lösung dafür? Wie gehst du jemanden an als Trainer? Und dann gesagt, vielleicht muss der einfach mal den Verein wechseln, weil offensichtlich tut ihm das, also das, ich weiß nicht, ob das dann genährt ist von, ist ja ganz gut mit Erik ten Hag, Tobi Schweinsteiger, deswegen war er auch da, ob das dann von Erik ten Hag eine Einschätzung ist, soweit würde ich jetzt nicht gehen, glaube ich auch nicht, aber kann natürlich sein, dass man auch in Manchester denkt, naja, dieser Status, Mancunian, Topspieler, vielleicht ist er dem auch so einfach nicht gewachsen und bräuchte mal eine andere Situation. Das habe ich ja ehrlicherweise vor dieser einen Top-Top-Saison gesagt, dass das dem vielleicht so sein könnte. Und aber lange Rede, ganz kurzer Sinn, der aber knackig daherkommt, hoffentlich knackig genug, es ist zu leicht. Dann so leicht kommt er mir nicht aus der Verantwortung.
Ja, also ich habe es im Spiel auch gesagt, er ist Topverdiener dieser Mannschaft, deswegen muss er sich das anhören. Also das, wenn jetzt jemand sagen würde, Marcus Rashford ist ein dummer Punkt und sein rechtes Ohr ist zu groß und der ist, schau dir seine linke Wade an, der ist doch was weiß ich, dann kann ich das verstehen, dann wäre es eine persönliche Geschichte, alles in Ordnung. Das ist ja total in Ordnung. Wenn das der Punkt wäre, ist es aber nicht, sondern es wird seine Leistung kritisiert. Und jetzt gehen wir mal methodisch ran. Warum ist das der Fall? Schaut euch doch mal den Kader einfach an. Wir reden über Manchester United. Er ist Engländer. Er kommt aus der eigenen Jugend. Er ist der Topverdiener. Er ist Marcus Rashford, er ist Nationalspieler. Plus, und ihr schaut euch mal sein, wir alle wissen, was er schon gemacht hat und was er kann. Das heißt, wenn du das alles zusammennimmst, dann ist er der Einzige in diesem Kader, der irgendwie dafür daherkommt, zu sagen, das muss der Führungsspieler sein, das ist das Aushängeschild des Vereins. Das ist er der Einzige momentan, denn es gibt das alles, Manchester United ist einfach nur mal ein englischer Verein und sie haben immer eine Tradition gehabt mit englischen Spielern, die wichtig waren. Das war der Führungsspieler war immer ein Engländer, immer. Der war immer aus der eigenen Jugend. Er war immer der Topverdiener und Marcus Rashford ist nun mal, wenn man sich den Kader ansieht, wahrscheinlich, wenn du das Potenzial komplett ausschöpfst, der beste Spieler in diesem Kader. Wenn du alles für alles nimmst. Und dann ist klar, dass sich viele auf ihn fokussiert. Der hat jetzt Pech, dass halt ein paar Spieler jetzt weg sind. Dass halt ein paar Engländer weg sind, dass er der Einzige ist, das ist Pech in dem Moment. Dass in dem Moment auch es nicht läuft, ist auch Pech vielleicht für ihn. Kann sein, dass ein paar Dinge gegen ihn laufen. Und dass sich im Endeffekt dann eher rauskristallisiert als der Einzige, auf den man gehen kann, weil es halt logischerweise er auch der Einzige ist, vielleicht den du erreichen kannst. Weil wenn du Casemiro kritisierst, der ist jetzt auch nicht perfekt in Sachen Englisch und so weiter und so fort. Der kriegt es wahrscheinlich über die Medien gar nicht so mit. Der ist auch nicht das Aushängeschild des Vereins. Ist ja klar, dass du logischerweise dir Marcus Rashford packst. Es ist einfach normal.
Ja, und auch, aber übrigens, das tun ja nicht nur Journalisten oder Medien, so wie er es jetzt genannt hat, sondern Fußballfans sind ja keine Idioten. Die sind im Stadion, schauen Fußballspiele und sehen auch, okay, wenn der alles gibt und es geht halt gerade nicht, dann geht's halt gerade nicht. Aber gibt der alles, da stelle ich aber ein fettes Fragezeichen dahinter. Das glaube ich nämlich nicht. Glaube ich nicht.
Ja, und grundsätzlich ist es...
Und da habe ich ein Problem damit.
Genau, und das ist halt der Punkt. Er schöpft, es ist dasselbe Geschichte wie bei Paul Pogba, auf dem wir ja auch damals, da hieß es ja, warum seid ihr denn... Du siehst das Potenzial, du siehst das Delta, also quasi den Unterschied, den er nicht bringt, den siehst du. Und er ist momentan wahrscheinlich, also das Spiel war gut, brauchen wir nicht reden, das war wahrscheinlich so, bei FIFA würde man sagen 82er, das kann aber 90er sein, theoretisch.
Er muss,
Und muss er sein, ja genau. Und dann ärgerst du dich, plus er ist, du hast eine, das muss man auch sagen, das ist eine Sache, die ist auch klar. Manchester United hat sich selbst einen Salary Cap auferlegt. Das heißt, die haben eine Gehaltsobergrenze. Für Marcus Rashford ist die nochmal gesprengt worden, beziehungsweise er ist derjenige, der nochmal an, ich glaube, 400.000 oder was waren es, irgendwie rankommt. Also er ist auf jeden Fall der, oder 300.000, er ist auf jeden Fall derjenige, der am meisten verdient. Sie haben für ihn nochmal gesagt, naja gut, das machen wir jetzt einfach. Und dass du dann logischerweise von ihm, und du hast es ja nicht getan im Sinne von, wir finden den Marcus ganz nett, sondern du hast das getan im Sinne von, Das ist the next big thing. Der ist Nationalspieler, der ist Engländer, der ist aus der eigenen Jugend. Wir übergeben ihm das. Das ist ja so ein bisschen Bayern München drin. Dieses, wir brauchen einen, der auch vorne wegsteht, der halt diese DNA verkörpert. Du hast diesen Spieler und dafür hast du ihn geholt. Und genau danach fängt der an, mal zu spät zu kommen, dass er ausbüxt, dass er plötzlich nicht mehr nach hinten arbeitet und so weiter und so fort. Das kommt ja alles mit dazu. Dementsprechend ist es halt klar, dass da ein paar Leute einfach von dem auch enttäuscht sind. Und zwar nicht menschlich jetzt im Sinne, vielleicht auch, kann sein, aber einfach spielerisch enttäuscht sind von, wir haben eigentlich erwartet, du machst jetzt den nächsten Schritt und wirst irgendwie, du kommst aus diesem Talentstatus raus. Nein. Und das ist er einfach nicht. Ich sehe auch, dann sind wir bei dem Punkt, Marcus Rashford ist für mich kein Führungsspieler. Marcus Rashford ist für mich auch nicht die erste Geige in einem Verein. Das ist er einfach nicht. Wenn du den jetzt irgendwie bei Arsenal mit reinstellen würdest und er hat ein paar um sich rum und er kann sich verstecken, in Anführungszeichen, ist der wahrscheinlich wieder Gold wert. Aber er ist nicht derjenige, der vorangehen sollte. Er ist nicht der Kapitän. Er ist nicht der Posterboy. Das haben wir jetzt gesehen. Das kann er einfach nicht leisten. Er war immer dann gut, wenn United gut war und wenn die anderen um ihn herum gut waren. Dann war er gut. So, das heißt, er ist das nicht. Das Problem ist aber, die Medien brauchen bei Manchester United so einen und er ist der Einzige, der sich gerade dafür anbietet. Und qua seines Statuses, brauchen wir nicht drüber diskutieren, ist es so, dass er derjenige einfach ist, auf den sich das alles fokussiert und das hat er sich selber ja auch in den Vertrag schreiben lassen. Dementsprechend ist es klar, dass alle auf ihn gehen werden oder zumindest, das ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass er dann auch anders rangenommen wird und eine andere Verantwortung hat, weil er auch diesen Status eben hat und auch dafür bezahlt wird in diesem Sinne. Das heißt, ich glaube auch, dass so, wie es bei Manchester United momentan läuft, es für ihn keine gute Umgebung ist. Wenn der jetzt zu Arsenal gegangen wäre, theoretisch, oder können auch City machen, ist ja egal, das ist einfach sehr unwahrscheinlich, dann wäre das sofort wieder ein anderer Marcus Rashford. Du würdest einfach ihn wieder grinsen sehen, du würdest ihn einfach wieder laufen sehen und dann wäre es eine andere Geschichte. So, glaube ich, ist es für ihn einfach momentan eine toxische Umgebung, weil einer wie er, das ist jetzt nicht irgendwie einer wie er abschätzig, sondern einer mit seinem Charakter, damit einfach Schwierigkeiten hat und das ist nicht sein Ding. Dementsprechend, glaube ich, tut er sich halt, ist es einfach für ihn momentan eine sehr, sehr schwierige Umgebung.
Ja, also ich sage immer, dafür gibt es das Geld und dabei bleibe ich auch. Ich lese jetzt auch nicht jedes Blatt und schon gar nicht die Kommentare darunter und so, aber von dem, was ich wahrnehme, finde ich jetzt nicht, dass die Kritik an ihm überdurchschnittlich persönlich ist, dann hätte ich ein Problem damit, aber solange sie fachlich ist, und das ist sie aus meiner Sicht, und dafür gibt es absolut valide Punkte, muss er sich das gefallen lassen. Ich weiß nicht, warum dem so ist, also das müsste man natürlich abschwächen, wenn er einfach irgendwelche Schwierigkeiten hätte, mentaler Art zum Beispiel, auch körperlicher Art, von der wir jetzt nicht wissen, dann müsste man es abschwächen. Das wissen wir nicht und dann ist es nun mal unser Job und im Übrigen auch der Fans, also das ist nicht der Job, aber die bezahlen viel Geld dafür, von dem er ja auch partizipiert, dass man dann sagen darf, finde ich, also gemessen an dem, was wir schon von dir gesehen haben, und da waren ja letztes Jahr in der Champions League auch 2-3 Spiele dabei, du kannst sein, was immer du willst, aber offensichtlich willst du es nicht genug. Und wenn du es nicht kannst, dann musst du es uns kommunizieren. Aber jetzt einfach nach außen zu gehen und vielleicht auch etwas unbedacht sich da zu äußern, da bin ich raus und das finde ich, das zeugt auch nicht von Stärke, sondern das ist für dich ziemlich schwach. Da bin ich raus, da bin ich nicht dabei.
Ja, vor allem natürlich logischerweise auch, eben, wie du es eben gesagt hast, also er wird halt kritisiert dafür, dass er einfach nicht gut spielt. Er ist einfach ein Charakter, der sich das aber dann wiederum zu Herzen nimmt. Es wird aber, also das ist dann einfach ein Hamsterrad. Das dreht sich halt einfach weiter. Er spielt nicht gut, sie kritisieren ihn, er nimmt sich's zu Herzen. Dann geht die Sache von vorne los. Es ist für ihn, wie gesagt, einfach momentan eine toxische Umgebung, weil er damit offensichtlich nicht umgehen kann. Das heißt, es ist jetzt keine, damit sage ich jetzt nicht, er ist schwach, er ist dumm, er ist sonst irgendetwas, sondern es gibt so Situationen. Dann musst du halt einfach, es gibt Beziehungen, da ist es so, es gibt Arbeitsbeziehungen, da ist es so. Dann musst du einfach vielleicht sagen, irgendwann mal, so, dass er natürlich da ganz gerne bleiben würde und dass er logischerweise da ganz gerne der Poster, überleg mal, warum ist er denn geblieben? Er hat Angebote gehabt. Weil er der Posterboy sein wollte. Also, und jetzt kann er damit nicht umgehen. Das ist halt, das ist, ungut und das tut mir auch leid für ihn. Muss man sagen, es ist ja nie schön, einen Spieler mit seinem Potenzial dann so zu sehen. Ja, jetzt auch nicht Katastrophe, der war ja am Wochenende gut, brauchen wir nicht reden, aber nee, trotzdem ist die Situation jetzt nicht.
Die Situation ist eh auch für ihn schwierig gewesen. Ich meine, aber das ist ja alles legitim. Ich verstehe es profilweise nicht, warum er nicht im EM-Kader war. Leistungstechnisch voll und ganz. Und auch wahrscheinlich sind da solche Dinge wie Einstellung gefallen, tippe ich. Also das ist ja das, was die. Also Paul Scholes haut auch Sachen raus inzwischen, wo ich denke, naja, weiß ich jetzt auch nicht, also auf dem Platz, ja, abseits des Platzes, unsicher, aber Gary Neville hat es so ähnlich besprochen über ihn, Rio Ferdinand vor allen Dingen, es ist jetzt an der Zeit, wenn du schon nicht lautstark vorangehst, was total in Ordnung ist, da ist jeder Typ einfach anders, dann musst du zumindest, und das muss ich erwarten beim Topverdiener, leading by example. Den Geist von Manchester United vorantragen. Das waren sauschwierige Jahre für den, insbesondere das Jahr. Und es scheint jemand zu sein, der sich von Dynamiken, positiv wie negativ, einfach total catchen lässt. Okay, auch das, okay, gut. Ich gestehe ihm diese Phase ja auch zu. Aber was ich dann nicht hören will, sind solche Sätze, weil das ist dann ihr und nicht ich. Und ich glaube, die Nummer geht bei ihm selbst los. Das ist alles, was ich diesbezüglich ihm vorzuwerfen habe.
Ja, nochmal, wenn er, also ich glaube, kurz zusammengefasst, wenn er Potenzial, ja, 70 hätte, dann würden wir nicht drüber reden. Dann, und er spielt wie ein 70er, dann redet keiner drüber. Nur, da ist das Ceiling ein anderes und daran wird er natürlich dann logischerweise auch gemessen und er wird auch dafür bezahlt für sein Ceiling. Dementsprechend ist es und logischerweise dann auch ins Fenster gestellt. Das ist einfach so. Und dann muss er sich das auch anhören. Wenn du das nicht kannst, ja, das ist halt dann schwierig. Ich meine, du kannst nicht sagen, ich würde ganz gern bei einer Band der Leadsänger sein, aber ich mag es eigentlich nicht, vor Leuten zu singen. Hä? Also warum gehst du denn überhaupt auf die Bühne? Ich verstehe es nicht. Aber so ist es nun mal. Genau, dann sind wir mit diesem Thema eigentlich durch, glaube ich. Können wir eigentlich so dabei bewenden lassen, glaube ich.
Ja, ich würde auch einfach dem Samstag nochmal die Ehre geben. Emil Smith-Rowe hat mir ganz gut gefallen bei Fulham, was ich gesehen habe. Das sieht so aus, als würde das ein richtiger Coup werden. Aber logischerweise gibt es noch zwei Spiele, die wahrscheinlich für uns interessanter sind, nämlich zum einen Manchester City gegen Brentford, das sind ja die beiden 16 Uhr Spiele gewesen, und Liverpool gegen Nottingham Forest. Vielleicht fangen wir bei City mal an und bei dem einen da, der sämtliche Rekorde bricht.
Ja, zunächst mal nach 23 Sekunden in Rückstand geraten durch Jhon Wissa, schnellstes Premier League-Tor der Saison. Da war ich gerade noch am Einordnen, weil ich ja wirklich von einem Platz zum anderen musste und habe mich gerade geordnet gehabt und plötzlich sehe ich den Ball da reinrauschen. City war am Anfang, also das habe ich selten gesehen, also die ersten Viertelstunde sich nochmal anschauen und sich mal nicht davon beeindrucken lassen, dass da ein Manchester City-Trikot ist und man kennt das Stadion und man kennt die Spieler, sondern einfach nur das Spiel anschauen, da denkst du, die erwachsenere Mannschaft ist Brentford, die wollen das mehr. Und du denkst dir wirklich, wer ist denn der Gegner? Die sind ja gar nicht da, die sind ja komplett wirr. Also habe ich selten gesehen von City. Und dann gehen die ja noch in Rückstand, könnten aber sogar noch 2-3-0 in Führung gehen, Brentford. Bomo hatte noch zwei Großchancen, wo er einmal wirklich vor Ederson alleine steht. Collins hat eine Chance, steht allein vor Ederson. Bomo auch mit so einem Seitfallzieher, Fallrückzieher. Ich habe das dann eh gesagt, das war dann zeitweilen wirklich sogar, ich finde, fahrlässig, mal Minimum. Ich habe sogar das Wort arrogant gewählt. Das war so, die haben dann irgendwann, glaube ich, echt gedacht, die haben, glaube ich, ausgeblendet, dass das City ist. Und haben sich dann gedacht, naja, es wird ein lockerer Tag heute, können wir ein bisschen rumspielen, weil die sind ja eh wirr. Ja, das ist richtig, aber du musst genau in diesen Phasen, das weiß man auch, wenn City wirr ist, dann musst du am allerkonzentriertesten sein, weil du musst dann sofort in diesen Phasen absolut das Maximum rausholen. Ansonsten kommen die zurück und schmieren dir eine. Das ist dann auch genauso gekommen. Ball auf Haaland, der dreht sich, macht das Tor. Dann Ederson mit einem Abschlag, dann das Laufduell, Pinnock gegen Haaland, der einfach quasi nur so leicht mit der mit dem Popo so leicht wegdrückt, minimal, es war also allerhöchstens da so, ja, so leicht weggeschoben, und dann macht das zweite Tor und dann ist das Spiel eigentlich durch, war danach nicht mehr so groß der Rede wert. Ederson mit seinem vierten Assist in der Premier League insgesamt, nur Tim Robinson übrigens mehr, also auch krass, also dessen Abschläge sind unglaublich, hat dann fast sogar nochmal geklappt, und Haaland mit seinem 9. Saisontor im 4. Spiel, das ist jetzt Rekord, also zuvor aufgestellt, glaube ich, von Wayne Rooney, der hat 8 gehabt in der Saison 11-12, nach 4 Spielen, jetzt hat der Haaland hat quasi um einen getoppt, das ist schon krass, also das ist schon wirklich einfach eine Maschine momentan, und ja, was da ja auch letzte Saison dann über den gesprochen worden ist, das ist dann genau das, was ich meine, über den ist auch, der ist auch kritisiert worden, der kriegt wahrscheinlich sogar mehr ab als Rashford für mehr Leistung, trotzdem insgesamt hat er sich ganz schön was anhören müssen, der wäre Viertligastürmer und Zweitligastürmer, was hieß es, hat er so Quatsch, und dann kommst du so zurück. Und der war ja nie weg. Und dann setzt du nochmal einen drauf. Das ist einfach momentan brutal. Und aus einer Mannschaft wie Manchester City, die ja gut ist, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Die haben es dann auch richtig gut gemacht mit krassem Gegenpressing. Aber dass du dann noch so krass rausstichst und dann nochmal mehr rausstichst, ist brutal. Das muss man wirklich sagen. Erling Haaland ist ein absolutes Phänomen. Irgendwann gehen die Superlative echt aus. Ein Sidefact noch, weil ich gerade gesagt habe, Ederson 4 Assists. Das sind übrigens auch schon mehr, als der gewisse Anthony hat. Also in dieser Kategorie ist er.
Also ich find's so krass, zu dem Zeitpunkt der Saison, in dem die sind, darf es gar nicht sein, wie flüssig es teilweise aussieht, wie die Positionen übergeben aus der Mitte raus, wie einfach so schwierig zu fassen ums Pressing herum, wie sie sich da rauslavieren, zum Teil mit Laufspiel, zum Teil mit Pässen. Das erwartet man von City inzwischen so ungefähr im November, ja, dass es so aussieht. Aber das finde ich total erstaunlich, wo die im Moment schon zu sein scheinen. Ich sage jetzt mal bewusst scheinen, weil warten wir es mal ab. Also nicht, dass ich jetzt großartig Zweifel daran hätte, dass es auch gegen Ende der Saison so aussehen wird. Aber die haben den besten Trainer da an der Seitenlinie. Das zeigt ja Jahr für Jahr, dass auch wieder was dazukommt und noch was dazukommt und noch was dazukommt. Und das ist schon, also puh. Ich jetzt noch dazu, weil sie punkten und weil sie eben auch so einen leichten Unfall da hatten bei Brentford direkt zu Beginn und eben ein bisschen schwieriger ins Spiel reinkommen und dann aber trotzdem souverän die Nummer da ziehen. Ich bin nach dem Wochenende trotzdem fast schon so weit zu sagen, ja gut, dann machen sie es halt wieder. Und vielleicht dann ein letztes Mal, je nachdem, was mit Guardiola passiert. Aber das ist schon ein frühes Niveau von, okay.
Die meinst ja, wie gesagt, die erste Viertelstunde hat mir echt Angst gemacht. Also da, aus Citys Sicht, da habe ich mir echt gedacht, was ist denn heute mit denen los? Weil da war wirklich, was man ja selten sieht, dass mal so Räume auf den Außen irgendwie ist wirklich, also dass ein Außenverteidiger wirklich einfach mal 40 Meter durchlaufen kann und es kommt keiner. Einfach nur, weil eine Position nicht besetzt ist, weil nicht übergeben worden ist, weil einer nicht zurückarbeitet, das gibt's ja eigentlich wirklich sehr, sehr selten. Und das war in der Anfangsphase zwei, dreimal der Fall, wo ich mir echt gedacht habe, sag mal, kapiert Walker nicht, dass der da ständig jetzt durchlaufen wird, der Luis Potter. Das hat er einfach nicht kapiert, dann haben sie ein bisschen umgestellt, dann hat's geklappt. Und ab dann war das Spiel, dann haben sie ihre Ordnung wieder gefunden und ab dann weißt du ja, was passiert. Dann spielen die dann einfach ihr Spiel runter, so wie es halt immer ist. Aber das ist dann schon beeindruckend, dann auch so zurückzukommen. Umso mehr habe ich dann ich muss echt sagen, im Nachhinein, schau dir die erste Viertelstunde an, und überleg dir dann, die haben das Spiel verloren, Brentford. Dann, glaube ich, musst du echt sagen, wie dumm seid ihr eigentlich und wie arrogant seid ihr eigentlich. Das ist ein bisschen hartes Wort, mir fällt jetzt nichts Besseres ein. Das einfach so liegen zu lassen. Das war eine große Möglichkeit, City zu schlagen, weil die in der ersten Viertelstunde gar nicht auf dem Platz waren und Brentford wirklich 4 Großchancen hatte und die haben sie nicht gemacht. Und dann bist du am Ende selber schuld und dann ist es wirklich, also ich glaube, ich wäre nicht nur enttäuscht als Trainer, ich wäre stocksauer, dass sie das nicht, dass sie das so Larifari einfach so, ja, ist ja in Ordnung, dann haben wir ein Tor und dann machen wir jetzt noch 2 schöne Aktionen, das passt schon. Das fand ich wirklich grob fahrlässig, da nicht mehr gemacht zu haben.
Trotzdem auch Brentford wieder ganz gut kantig unterwegs. Also da habe ich die Prognose der Saison wieder leicht zum Positiven korrigieren müssen, so wie ich die bisher gesehen habe. Das muss ich ja schon sagen. Das ist immer noch City.
Kurz zur Erklärung, vielleicht, weil nur ein Satz noch. Brentford hat einfach, ich habe das rausgeschrieben, Brentford hat mittlerweile, ich glaube, 16 Pässe lassen sie zu vor Defensivaktionen. Das ist mit Abstand der höchste Wert in der Premier League in dieser Saison und es ist auch mit Abstand der höchste Wert für Brentford. Das war fast mal bei der Hälfte. Das heißt, die haben dieses Pressing einfach, dieses gnadenlose Pressing einfach, bedingungslose, willenlose fast schon, haben sie eingestellt und haben einfach gesagt, wir stehen ein bisschen kompakter, stehen ein bisschen tiefer.
Ja. Ab Rückpass, und, ne? Ab, genau. Sowas ging Southampton auch ab Rückpass drauf, was ja genau. Irgendwie erstmal clever ist, insbesondere wenn wie die Außenverteidiger-Situation ist, aber
genau. Ja, deswegen, das ist dann immer. Weil viele Gegner einfach kapiert haben, am Anfang hat es funktioniert, draufrasseln und der Gegner war so geschockt, dass es irgendwann mal ging. Jetzt ist es mittlerweile einfach so, dass sie einfach gemerkt haben, okay, Gegner haben auch verstanden, wie wir draufrauschen, es bringt nichts, wir ziehen uns ein bisschen mehr zurück, das offenbart auch nicht mehr so viel Schwächen hinten und dann können wir es besser spielen und das funktioniert genauso. Also Thomas Frank trotzdem klasse auch erkannt, gut gemacht und ja, fast schade, dass es nicht mehr draus geworden ist.
Ich behaupte auch, dass sich das nochmal verändert im Verlauf der Saison, aber das überprüfen wir selbstverständlich. Liverpool hat das erste Spiel verloren dieser Saison, das erste Spiel unter Arne Slot, das erste Gegentor kassiert, das erste. Also Nottingham Forest hat es erstmal super gemacht. Callum Hudson-Odoi dann am Ende den Siegtreffer gebracht. Hat Nuno Espirito Santo mal wieder genau das gemacht, was er immer macht. Nämlich erstmal abwarten, erster Durchgang, zweiter Durchgang, dann leichte Anpassungen vorgenommen und mit den Flügelspielern die richtigen für den Konter eingewechselt und halt das eine Mal, das sie hatten, zugeschlagen. Grundsätzlich aber finde ich, dass Liverpool, also die man muss ja immer ein bisschen aufpassen bei den ersten Spielen unter einem neuen Trainer. Und es war ja nicht alles schlecht. Im Gegenteil, die meisten Dinge waren ja sogar ganz gut unter Jürgen Klopp. Aber, und das ist jetzt auch noch kein Liverpool-Schwerpunkt, den wir hier setzen wollen. Aber grundsätzlich möchte ich mal so weit gehen. Also, was wir schon mal feststellen können, ist, dass Arne Slot, glaube ich, so gut es geht, vielleicht auch nur fürs Erste, aber er hat es auch so angedeutet auf der Pressekonferenz, so gut es geht, mit genau der gleichen Startformation gehen möchte, also keine großen Rotationen einbauen möchte. Und war auch wieder so, er hat nur das gewechselt, was er wechseln musste, jeweils bis dato, und es war eigentlich wieder gar kein Wechsel. Und im Wesentlichen ist das Spiel, das betont er auch immer wieder selber, nicht großartig unterschiedlich zu Jürgen Klopp, wenngleich ich schon sagen würde, ein kleiner Unterschied ist schon da. Die Grafenberg-Rolle zum einen, der entweder mit in die Tiefe zieht oder sich fallen lässt zwischen die Innenverteidiger, der echt auch wieder, das war jetzt nicht so auffällig wie bis dato in der Saison, aber der wieder ein ordentliches Spiel aus meiner Sicht macht. Und was auf jeden Fall sichtbar ist, ist im Aufbau, dass sie deutlich, deutlich, deutlich gemächlicher sind. Also sehr viel mehr, das war ja mal das, was ich auch nach Balleroberungen kritisiert habe, dass es mir zu vertikal oft ist, sodass, wenn das dann wiederum schief geht, dass man den Gegenangriff fährt, dass man dann völlig out of shape erwischt wird. Und das funktioniert ein wenig besser, habe ich das Gefühl, auch weil die Laufwerte Liverpools, was auch die Individualspieler betrifft, unglaublich hoch sind und durch die Bereitschaft immer wieder gut in die Position zurückgegangen wird. Und natürlich ist es einfach nicht so ein wildes Auf und Ab, sodass man sowieso natürlich schon mal nicht ganz so sehr aus der Ordnung kommt. Das ist ein wesentlicher Unterschied, wie ich finde. Und da scheint es auch die Maßgabe zu geben, jagt das Ding nicht sofort nach vorne, sondern mach nur dann, wenn es sinnvoll ist. Trent Alexander-Arnold hat aus meiner Sicht eine absolute Schlüsselrolle in der Offensive. Der hat irgendwie in dem Spiel angefangen, mit sich selber zu hadern. Und hat dann, so habe ich es zumindest wahrgenommen, irgendwie sich damit selbst geschadet. Und so ein klein wenig war ein was vom letzten Jahr mit dabei, nämlich es geht gut los, es ist alles positiv und je länger das Spiel geht und je öfter auch Chancen dann vergeben werden, umso mehr merkt man, oh, da passiert was, und sie sind halt immer noch zu abhängig dann von der Chancenverwertung. Es war ja auch schon so an den ersten Tagen, dass die nicht perfekt war, wenngleich wesentlich besser, logischerweise, wenn man kein Tor schießt, als jetzt gegen Nottingham Forest. Alles in allem aber glaube ich, dass das auf guten Beinen steht, das ganze Ding. Also ich sehe weit mehr positive Dinge, als ich schlechte zu bemängeln habe unter Arne Slot. Ich habe jetzt nur mir auch sagen lassen, dass man sehr gerne mag in Liverpool, viele Teammeetings, die er macht. Also er spricht wahnsinnig viel zu den Spielern, mit den Spielern. Er gibt ihnen viel Infomaterial, variiert, was so die Videosequenzen, das sind auch mehr als vorher, variiert, aber was die Längen betrifft, überträgt wahnsinnig viel auf seine Co-Trainer, die dürfen viel machen. Er möchte auch deren Input haben. Das kommt offenbar auch in der Truppe ziemlich gut an. Das sind so Dinge, und Dann gibt es halt darüber hinaus das, die Themen Vertragsverlängerung und so weiter. Also Salah, der ja, das haben wir glaube ich hier auch noch gar nicht besprochen, der glaube ich einfach mal ganz salopp gesagt hat, ich glaub, weiß nicht, ob das die Wahrheit ist, aber er geht jetzt zum Zeitpunkt davon aus, dass es seine letzte Saison ist, was ja logisch ist, weil er wird im Sommer zum jetzigen Stand Free Agent. Gleich ist es bei Van Dijk, wenn gleich Star so aussieht, da sind auch aus dem Camp die Wasserstandsmeldungen etwas positiver, so im Sinne von, ja, wir konzentrieren uns jetzt mal und wir sprechen schon, kein Ding. Und dann gibt es ja noch den dritten im Bunde, Trent Alexander-Arnold, wo man ja weiß, dass Real Madrid größtes Interesse daran hat. Da bin ich gespannt drauf, weil alles, was wir gelernt haben in der Ära Klopp und logischerweise dann auch die alte Führungsmannschaft von der Fenway Sports Group, die haben ja überdurchschnittlich viel früh und clever verlängert. Oftmals auch zu Lasten dann von neuen Spielern, also sprich Transfergeldern, die dann zur Verfügung gestellt haben werden können. Aber Teil dieser Delegation war ja Michael Edwards, der jetzt sogar Geschäftsführer der Fenway Sports Group ist. Und mit dem riss das auch so ab, wenn man sich das alles mal anschaut. Also seitdem der weg ist, haben sie aufgehört zu verlängern. Da war ja auch dieses Mini-Vakuum, das dann von Schmadtke geschlossen wurde, kurz drin. Und jetzt haben sie ja wieder dann mit Richard Hughes einen sportlichen Direktor. Und ich tippe mal, dass die clever genug sind, die ganzen Dinge jetzt anzugehen. Also ich kann mir never ever vorstellen, dass die gleich alle drei gehen lassen wollen. Zumal es bei allen dreien irgendwie nicht so wirkt, als würden sie wirklich ernsthaft gerne weggehen wollen. Das nur so on the long run, aber jetzt kurzfristig auf dem Feld sieht es für mich ordentlich aus und ist sogar so, dass ich so weit gehen würde, dass ich mich fast sogar überzeugen lasse von der ganzen Sache, dass ich mir denke, vielleicht brauchen die gar nicht den Sechser. Vielleicht ist das wirklich Ryan Gravenberch. Sah ja auch gegen Deutschland ein bisschen so aus, als die Niederlande gespielt haben. Endo scheint nicht unbedingt favorisiert zu sein von Arne Slot, aber auch das, fair enough. Wollte ich auch nur mal so gesagt haben, ich mache mir keine Sorge. Um Liverpool. Im Gegenteil, ich glaube, dass das vielleicht sogar, also ja, das wird so genauso sein, wie wir es gesagt haben, Kraft 2 bis 3 wahrscheinlich.
Genau, ich meine, dass du jetzt so einen, es war ja unter Klopp auch nicht ein Team um Platz 1, muss man auch sagen, waren sie halt einfach nicht mehr. Wenn du dann aber einen Umbruch machst mit einem neuen Trainer, neue Idee, bla 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 bla, dann ist ja klar, dass es ein bisschen dauern wird. Das ist auch nicht schlimm. Also alles okay, aber ich glaube auch, dass es um Platz 3 am Ende gehen wird und dass es dann im Endeffekt, wenn ich ehrlich bin, sogar ein Erfolg ist, weil ja, Worst Case wäre so Rang 7 gewesen oder so, hätte ja auch sein können, dass es überhaupt nicht funktioniert, dass es vielleicht sogar wirklich Verwerfungen gibt, dass es einfach gar nicht klappt und dass einfach so eine Depression nach Klopp einkehrt und du dann im Endeffekt das Problem hast, dass gar nichts funktioniert und das ist ja nicht der Fall, deswegen alles okay, kannst auch mal verlieren. Hättest aber eigentlich nicht dürfen. Also, sorry, aber in 9 von 10 Fällen gewinnst du das Spiel.
Apropos, geile Überleitung. Du kannst auch mal verlieren nach einer 2-0-Führung zum zweiten Mal in Folge Everton. Auch da vielleicht nur der eine halbe Satz dazu. Das ist natürlich saublöd. Führen wieder, sieht gut aus und dann kommt Aston Villa. Ollie Watkins trifft auch jetzt wieder. Villa ist wild in der Saison, aber sie haben es am Ende gewonnen und Everton schon wieder, nachdem sie führen, schon wieder nichts geholt. Stehen, glaube ich, bei 0 Punkten nach wie vor, wenn ich das richtig habe. Mhm. Trotzdem auch da, das habe ich nur auch parallel gesehen mit einem Auge, weil ich da schon wieder dann fürs Chelsea-Spiel mich bereit gemacht habe, aber die sind nicht schlecht, nur was die momentan im Strafraum verteidigen, ist bodenlos. Ich keine Ahnung, weil ich fehlt Braithwaite so stark, dass das so krass ins Gewicht fällt, weil da sind die echt Müll. Also im Strafraum sind die echt Müll. Aber bis dahin ist eigentlich alles korrekt. Und normalerweise müssten dir 2 Tore gegen Aston Villa eigentlich auch reichen, glaube ich. Wenn also insbesondere so, wie ich Everton unter Sean Dyche einschätze, müsste das sowas von ausreichend sein. Schon wieder nicht geklappt. Ich habe aber auch da, also nicht keine Sorge, würde ich jetzt nicht sagen. Wenn es jetzt nochmal passiert in Serie, dann glaube ich, macht das nämlich auch was mit der Mannschaft auf einer psychischen Ebene, aber irgendwie Vertrauen genug, weil ich immer noch die Basics halt sehe und die müssten eigentlich ausreichen, dass das irgendwann mal gut geht. Es kann ja nicht so weit, ist ja irre.
Ja, sehe ich auch so. Und jetzt kommt dann Jay-Z, übernimmt und dann werden sie Nummer 1 in den Charts, 100%ig.
Hast du die Trikots schon dir bereitgestellt?
Dann werde ich mir ein Trikot kaufen. Das ziehe ich dann durch. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ich bin Jay-Z-Fan seit der ersten Stunde jetzt nicht, aber seit, keine Ahnung, seitdem ich 15 bin oder so. Und habe auch wirklich schon alles Mögliche, also wirklich jeden Schrott, den der auf den Markt gebracht hat, gekauft. Ich habe sogar selbst Jay-Z-Duschgel. deswegen werde ich mir auch logischerweise dann ein Trikot kaufen. Das ist ja klar.
Ja, und bei Everton werden sie sagen, whatever, Hauptsache Moshiri weg. Und auch wenn es nur 2% sind, die er abgibt, weg.
Absolut, it's a hard knock life, das wissen wir alle.
Bevor wir zumachen, vielleicht noch ein ganz kurzer Ausflug. Das ist für euch nichts Neues, wenn ihr den Podcast hört, aber das Thema ist aufgekommen. Chelsea hat den zweiten Auswärtssieg der Saison gefeiert gegen Bournemouth, haben sich nicht so besonders verhalten im ersten Durchgang, haben es aber dann clever, und das ist dann auch eine Qualität, und abgezockt durchgezogen bis also zur Einwechslung in Kunku, aber nicht so viel auf dem Rasen gebracht, macht ja nichts gewonnen. Das ist wie immer bei Chelsea aber nicht, um was es geht, sondern bei Chelsea geht es irgendwie auch immer um Dinge abseits des Platzes, und nur, dass wir das auch einmal eingeordnet haben für euch. Nochmal, ihr wisst es, deswegen müssen wir, glaube ich, das nicht in aller Deutlichkeit so ausbreiten, aber es gab die Meldungen jetzt auch in Deutschland, dass sich die Co-Owner von Chelsea trennen wollen. Und wir haben das ja immer hier gesagt, also da wart ihr als Hörende schon deutlich weiter als ganz, ganz viele Massenmedien, die es immer noch nicht verstanden haben oder nicht wissen, beides denkbar. Derjenige, der die Show am Laufen hält, das ist Peter Degbali von der Clearlake Capital und nicht Todd Boehly. Das hat sich so ergeben, weil Todd Boehly halt früh das Gesicht war und sich ja auch teilweise öffentlich verhalten hat. Das lasse ich jetzt einfach mal so uneingeordnet stehen. Er hat sich öffentlich verhalten und Peter Degbali tut das halt nicht. Aber ist auch weiterhin so, dass der näher auch in der Mannschaft dran ist, dass der sich auch zeigt durchaus, dass der auch Kontakte pflegt mit einzelnen Spielern und derjenige ist, der ganz klar die Ansagen macht und dem auch die beiden Sportdirektoren zu berichten haben. Und auch das haben wir ja schon hier angedeutet, das Verhältnis von Boehly und Degbali, weil beide fundamental andere Ideen haben, wie dieser Verein zu führen ist, ist nie gut gewesen. Es ist aber im letzten Jahr wohl so deutlich auseinandergekracht, dass die kaum mehr miteinander sprechen. Und nicht mehr und nicht weniger ist passiert. Es wird sich wahrscheinlich irgendwann mal geeinigt werden, dass der eine den anderen rauskauft, zu welchen Konditionen und so weiter. Das gilt halt jetzt noch zu bestimmen. Und das dann hoffentlich, ich hoffe, dass das auch die beiden so sehen, so dass es dem Verein nicht noch mehr schadet, als es ihm eh schon alles geschadet hat, diese ganze Chose da. Aber Peter Degbali ist der starke Mann, haben wir euch so immer erzählt. Das hat sich nicht geändert. Daran hat sich nichts geändert. Todd Boehly ist schon seit einigen Monaten eigentlich nur noch dabei, weil er halt Anteile hat, aber entscheidet nicht und ist auch nicht besonders entscheidungsfreudig. Und hat auch keinen Bock mehr auf Peter Degbali, sagen wir mal, wie es ist. Das nur Neues von Chelsea. Das ist ja die Rubrik, die wir hier nicht fehlen lassen dürfen.
Absolut. Einen Punkt haben wir noch, weil es heute ja losgeht. Deswegen müssen wir das noch kurz erwähnen. Manchester City, ihr werdet das sicherlich mitbekommen haben, es gibt eine erste Anhörung, zwar geht es um diese 115 Anschuldigungspunkte, die zwischen 2009 und 2018 dann eben ja getätigt oder ja aufgetreten sind. Das Ganze ist mittlerweile jetzt losgegangen, im Herzen Londons heißt es, in einem geheimen Ort. The Trial of the Century heißt es. Also der Prozess des Jahrtausends. Ganz kurz, damit ihr nochmal auf dem Laufenden seid. Also es gibt 115 Anklagepunkte. Ein Journalist aus England behauptet jetzt, es wären 130. Die Premier League hätte einen Fehler gemacht. Und diese 115 hätten sich verbreitet. Es sind aber angeblich 130. Nur zur Vollständigkeit halber. Auch wenn diese 115 die wichtigsten sind und darum wird es im Endeffekt gehen. Also heute beginnt die Anhörung, geht um APT Rules, Associated Party Transactions, also unter anderem haben Sponsoren mehr bezahlt als marktüblich. Auf Deutsch gesagt, der Scheich hat so versteckt Geld dem Verein zukommen lassen. So heißt es, das ist gegen die Finanzregeln, sollen auch noch ein paar Spielerdeals gehen und so weiter und so fort. Jetzt gibt es im September diese ersten Anhörungen. Jetzt ist die ganz große Frage, das Ergebnis heißt nämlich, soll erst ungefähr im Frühling, heißt es, 2025 erwartet werden. Dementsprechend, also es kann alles dabei sein, Punktabzug, es heißt sogar angeblich, sie sollen aus der Premier League gekickt werden können, theoretisch, ist möglich. Jetzt ist natürlich die große Frage, ist alles realistisch und so weiter und so fort. Spannend wird schon, warum, ich habe das im Spiel auch gesagt, habe es also auch erklärt, also City ist nicht kooperativ, sie sagen, wir haben nichts gemacht. Das ist auch das, was sie Pep Guardiola gesagt haben, wir haben nichts gemacht. Guardiola hat auf einer Pressekonferenz gesagt, er vertraut ihnen und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann wäre das Vertrauensverhältnis angeknackst und er würde gehen. Jetzt geht der wahrscheinlich im Sommer sowieso, aber es gibt ja auch da nochmal ein Beben im Beben. Also wenn die aus der Premier League nicht rausgekickt werden, ihn aber trotzdem angelogen haben, kann es sein, dass es trotzdem ein Beben gibt. Wenn beides passiert, dann ist ja sowieso alles vorbei. Das ist halt jetzt nur die Aussicht. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, ja, was war denn damals mit Everton, was war denn damals mit Nottingham, die haben Punkte abgezogen bekommen und so weiter. Ist eine komplett andere Geschichte, muss man ganz klar sagen. Beide Vereine haben auch komplett ihre Bücher geöffnet, deswegen konnte es schnell gehen. Das wurde ihnen positiv ausgelegt. City sagt, wir haben nichts zu sagen, weil wir haben nichts getan. Dementsprechend dauert das länger, dementsprechend wird da wirklich jetzt auch ermittelt werden, es wird Anhörungen geben, es wird Beweisaufnahmen geben und so weiter und so fort. Das Ganze wird sich jetzt eine Weile ziehen. Bin gespannt, ob es Zwischenmeldungen gibt. Ich bin gespannt, wie es sich trifft. Uli und ich haben privat auch schon mal drüber geredet, City aus der Liga zu schmeißen. Also das ist jetzt nicht, ich bin kein Jurist, um Gottes Willen, ja. Also nicht, dass ihr jetzt sagt, der weiß was, ich weiß gar nichts. Aber ihr alle, glaube ich, habt ja ein Gefühl, wir alle haben ein Gefühl, City aus der Liga zu schmeißen, könnt ihr euch das vorstellen? Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass das passieren wird. Es wird eine Strafe geben. Kann mir auch schwer vorstellen.
Genau. Es ist ja alles denkbar. Auch nachträgliche Punktabzüge, nachträgliche Aberkennungen von sowieso. Das kann ich mir alles nicht vorstellen, sondern ich glaube, dass die Premier League weiterhin in dem Bereich mit Punkteabzügen operieren wird. Und da wird es dann wieder doof. Also da ist dann vielleicht auch City selbst schuld. Das weiß ich aber nicht tatsächlich, wie viel die Kooperation dann beschleunigen würde bei der Durchsicht von wahrscheinlich dann Akten, Bergen, keine Frage, aber das ist immer ein bisschen blöd, wenn es im September losgeht und das ganze Ding schwebt halt drüber und es wird logischerweise auf jeder Pressekonferenz nachgefragt, City-Fans haben eh schon Verfolgungswahn diesbezüglich, was ich sogar auch verstehen kann, weil die werden jetzt seit 2 Jahren, wird jeder Erfolg mit aber 115 und so kommentiert, was einfach der Truppe gegenüber unfair ist, also wahrscheinlich unfair ist, es sei denn, sie wäre unlauter zusammengestellt worden. Aber das ist dann im Nachhinein immer ein bisschen schwierig zu bewerten. Wir haben gelernt, die Premier League ist scharf, das glaube ich, können wir schon sagen. Manchmal auch aus meiner Sicht fast zu scharf, wie jetzt in beiden Everton-Fällen, aber das ist leider das und das bete ich halt wieder und wieder und wieder her. Ob dem so ist oder nicht, das wissen wir halt nicht, weil die Fälle ja nie so transparent gemacht werden, dass wir sie vergleichbar machen könnten. Genau. Und deswegen muss man einfach quasi hoffen, dass alles gut geht.
Die Premier League kriegt jetzt auch Ärger, also zumindest, was heißt Ärger, aber es gibt Diskussionen, weil die UEFA zum Beispiel jetzt mit den Financial Fairplay Regeln, die Premier League hat, auch nicht ganz einverstanden ist. Das heißt, vielleicht, das ist ja auch nochmal eine Geschichte, also da wird es nochmal eine Geschichte in der Geschichte geben. Kurz zusammengefasst, also es wird jetzt sich ziehen, es wird sich angehört, ich habe kein Gefühl irgendwie, was es werden könnte, wenn ihr mich fragt, einfach nur aus dem Blauen herausgesprochen, ich habe keine Ahnung, ich bin kein Jurist, ich kenne die Regeln nicht, ich kenne die Vorwürfe nicht genau, ich weiß nicht, was dafür, ich weiß nicht warum, aber ich habe im Gefühl, das bleibt bei einer Geldstrafe, das war's. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl. Es ist einfach nur ein Gefühl, mehr nicht. Aber vielleicht ist das auch wieder mein Verfolgungswahn im Sinne von die Kleinen wie Everton und Nottingham erwischt und City kommt davon. Ich weiß es nicht. Es ist einfach nur ein Gefühl.
Ja, ich mag dazu echt gar nichts sagen, weil ich keine Ahnung. Also ich kenne noch nicht mal on Detail die Vorwürfe. Also die kennt ja eh niemand. Die kannte ja auch niemand bei Nottingham, bei Everton. On Detail. Man hat ungefähr rausgefunden, worum es wohl gehen wird. Warum wohl die Premier League Punkte Gnaden hat walten lassen, weil halt versucht worden ist, das zu machen und so weiter. Aber bis heute behaupten ja beide, dass falsch abgerechnet worden ist. Und ich gehe mal fest davon aus, das wird Manchester City erstmal auch tun. Wahrscheinlich wäre es aber clever, dem Team zu sagen, sammelt mal vorsichtshalber einfach alle Punkte ein, weil dann können wir sogar sagen, dann zieht uns halt in Gottes Namen 12 ab, dann sind wir trotzdem Meister. Wäre wahrscheinlich nicht doof. Vorsichtshalber, aber nur vorsichtshalber.
Ja, gut, dann werden wir das sehen. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Sind wir alle, glaube ich. Wir alle können uns nicht vorstellen, was für eine Dimension das Ganze haben wird. Aber wir werden es miterleben. Die Woche ist für uns schon wieder vorbei, in Anführungszeichen. Also die Podcast-Woche ist aber noch nicht vorbei. Die Show ist vorbei, aber die Podcast-Woche noch nicht. Denn wie gesagt, Donnerstag Fabian Scheer. Wir hoffen, dass es wirklich klappt. as you know, kann immer was dazwischen kommen. Wie gesagt, bitte uns immer teilen, bitte den Leuten auch mitteilen, dass ihr uns hört. Wir teilen das sofort, wenn ihr einen Instagram-Post macht, einen Twitter-Post macht, whatever. Bewertet uns am besten, wenn es geht, positiv. Und ja, ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Woche, jetzt ja dann mit Champions League. Und ja, dann hören wir uns am Donnerstag wieder, wenn ihr wollt. Gerne Fragen schicken, wie gesagt. Und ja, im Grunde genommen war es das eigentlich schon. Oder hast du noch etwas? Du bist heute mein Gast. Du darfst die Sendung schließen.
Nö, ich habe nichts mehr. Ich würd sagen, weiter im Kontext dann.
Perfekt. In diesem Sinne, dann mach ich doch nochmal ein schönes Tschüss, eine wunderschöne Woche und ein nettes Cheers.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat? Oh, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Ja. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.